Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Es ist mir eine besondere Freude, es ist mir eine besondere Ehre. Wir haben heute ein Thema gewählt, das dafür gesorgt hat, dass ich ausnahmsweise mit Material bewaffnet bin. Nämlich vor allem...
Sehr gut.
Ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben von einem lieben Hörer oder Seher ein Geschenk bekommen. Warum, weiß ich nicht. Nämlich Kopi Luwak, indonesischer Katzenkaffee.
Ich habe es auch bekommen. Und weißt du noch, worauf sich dieses Geschenk bezieht? Nein. Wir hatten die Folge zur Erbschleicherei und damals hast du begonnen mit einer kleinen Anekdote zur Schleichkatze, glaube ich, oder? Wie war das?
Ja, das ist die Schleichkatze. Malgrad Mittel, 100 Gramm, schaut sehr fesch ist sie nicht, Kopi indonesische Katzenkaffee. Ist die Schleichkatze, ja, der Kaffee wird fermentiert mit Hilfe der Körperkräfte dieser Katze. Und das habe ich jetzt natürlich nicht zufällig hierher gezeigt, mein Lieber, sondern du weißt, was jetzt kommt. Wir sprechen heute über das Haustier im Erbrecht. Der Herr Kohl hat gesagt, ich soll dann Pause machen. Ich wiederhole, das Haustier im Erbrecht. Was macht das mit dir, Andreas, wenn ich das sage?
Es emotionalisiert mich.
Nein, ich glaube, erst einmal, was ist für dich ein Haustier? An welche Tiere denkst du?
Katze, Hund, Wellensittich.
Ara?
Ja, das gibt es.
Kakadu?
Ne? Kakadu, ja.
Kakadu?
Nicht an Nutztiere, die lassen wir heute
Also nein, das ist oder? Ganz was anderes.
Ja, anderes Thema. Aber die typischen Haustiere, die doch viele Menschen, ich kenne keine Statistik, aber doch die meisten Familien oder viele Familien haben Haustiere, haben Hunde, haben Katzen oder andere. Und daher ist das eigentlich ein großes Thema.
Es ist ein großes Thema wahrscheinlich, aber es findet sich in der Literatur, aber ausnahmsweise habe ich mich wirklich versucht vorzubereiten, aber ich habe das gleich wieder abgebrochen, weil es findet sich eigentlich kaum etwas über das Haustier oder das Tier im Erbrecht.
Und das, obwohl es ein unglaublich, nicht nur häufiges, aber vor allem auch ein extrem emotionales Thema ist.
Ja, naja, sicher. Also ich meine, sicher. Du hast ja eins, ne?
Ja.
Aber wir reden über nichts Privates.
Na, wir können gerne darüber reden.
Wie heißt sie denn?
Eine Hündin.
Wie heißt sie?
Hündin namens Luna.
Luna?
Ja. Mein Kanzleihund. Es ist immer in der Kanzlei.
Was natürlich schon die Frage aufwirft, ist das überhaupt ein Haustier oder ist der in deinem Unternehmen gewesen?
Sehr interessant. Da kommen wir noch darauf zurück.
Also, na gut,
sehr gute Frage. Sehr gute Frage.
Also wie fangen wir an?
Beginn du mal. Du hast gesagt, wieso ist das mein Thema?
Ja, weil du einen Hund hast.
Na gut, das ist mein Thema. Aber ich glaube, wichtig ist, du hast gesagt, jetzt Haustier im Erbrecht, beginnen wir mal ganz kurz mit dem Tier im Recht überhaupt, im Zivilrecht nämlich vor allem. Und da möchte ich nur beginnen mit einer wichtigen Bestimmung, nämlich aus dem Sachenrecht 285a ABGB. Da heißt es, Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen. Das heißt, es sind keine Sachen, aber doch werden die gesetzlichen Vorschriften über Sachen auf sie angewendet, sofern keine anderen Bestimmungen entgegenstehen. Und wir haben ja viele besondere gesetzliche Bestimmungen zu den Tieren, nämlich einerseits im öffentlichen Recht. Du denkst an das Tierschutzgesetz oder ich glaube, es gibt auch das Tierhaltergesetz. Es gibt also öffentlich-rechtliche Bestimmungen über die Tiere. Es gibt zum Beispiel auch im Strafrecht besondere, wenn man so will, Schutzbestimmungen, nämlich die Tierquälerei steht unter Strafbarkeit. Aber heute wollen wir uns dem Zivilrecht ja zuwenden und hier insbesondere dem Erbrecht. Aber damit, mit dieser Einordnung, muss man, glaube ich, schon einmal zunächst beginnen, dass es keine Sachen sind, aber doch grundsätzlich wie Sachen behandelt werden, diese Tiere.
Naja, aber ist nicht eigentlich, sollten wir nicht vielleicht doch einen Schritt weiter früher anfangen
Gerne.
Und einmal feststellen oder festhalten, dass Tiere keine Menschen sind?
Ja, wenn du so willst, ja.
Nee, ist kein, oh, entschuldige bitte. Ja. Also ich meine, es gibt ja auch
Tiere sind keine Menschen, Tiere sind Tiere.
Ja, Tiere sind Tiere ist jetzt ein bisschen schwierig.
Aber Tiere sind keine Menschen.
Aber wenn ich sage, Tiere sind keine Menschen, dann meine ich das jetzt nicht respektlos und diskriminierend gegenüber meinen lieben Freunden im Zoo, sondern ich mag vor allem die Berggorillas.
Die wäre gern.
Die Berggorillas. In meinem Handy spielt es mir dauernd, ich habe natürlich auch solche Apps, Dudel, nicht?
Videos über Berggorillas.
Ich krieg dauernd.
Da bist du schon einmal gewandert zu den Berggorillas?
Nein.
Das musst du unbedingt machen.
Ich traue mich irgendwie nicht.
Naja, das ist ja kein, bitte mach das unbedingt.
Der kann 800 Kilo heben.
Ja, ein Silber. Das muss ein tolles Erlebnis sein. Ich möchte seit Jahren, vielleicht machen wir das einmal gemeinsam.
Nichts Privates. Wir haben gesagt, nichts Privates hier, nur Fachliches. Also weg von den Berggorillas. Ja. Tiere sind keine Menschen und das ist nicht unwichtig. Warum diese Feststellung? Weil Tiere daher nicht rechtsfähig sind. Ich hoffe, ich bin noch up to date mit diesem Wissen. Das heißt, Tiere können selbst nicht Träger von Rechten und Pflichten sein. Tiere sind, wobei Rechte wahrscheinlich haben es dann wieder so einen besonderen Schutz durch die diversen spezialgesetzlichen Bestimmungen. Ich denke jetzt vermögensrechtlich, ein Tier kann kein Eigentümer von irgendwelchen Vermögenswerten sein, ein Tier kann kein Schuldner sein, ein Tier kann kein Rechtsanwalt werden oder Notar oder Treuhänder oder was auch immer. Und das ist möglicherweise gar nicht allen bekannt.
Das stimmt.
Nicht? Und jetzt, wenn du auf den 285a, diese Ergänzung, die eingeführt wurde, ins ABGB, das traditionell einfach unterscheidet vom Menschen die Sachen im weitesten Sinn, das heißt alles, was nicht ein Mensch ist, eine natürliche oder juristische Person als Konstruktion, vom Menschen verschieden ist und, ich glaube, zu seinem Nutzen dient oder zu seinen Zwecken dient, ist eine Sache. Das heißt, wir verstehen unter Sachen wesentlich mehr als bloß körperliche Gegenstände. Auch eine Forderung ist eine Sache im weitesten Sinn, ein Urheberrecht, ein Patent. Und bis vor nicht allzu langer Zeit, wann wurde denn das eingeführt? Das steht ja in meinem Kodex drunter unter
1288. 1988.
Also bis 1988 waren auch Tiere Sachen und dann hat man diese, diese vielleicht auch emotional aufgeladene Bestimmung eingeführt, die sicherlich systematischen Sinn hat, weil sie signalisiert, da gibt es besondere Regeln, du kannst mit einem Tier nicht so umgehen wie mit einem Stück Holz. Erbrecht, das Tier im Erbrecht, ist eigentlich historisch ein Klassiker.
Es ist ein Klassiker. Und
warum? Ja, weil es gab immer wieder in der Weltgeschichte, ohne da jetzt irgendwie so obergescheit daher schwadronieren zu wollen, bekannte Beispiele von Persönlichkeiten, die dieses Lebewesen, das ihnen so am Herzen liegt, besonders beschützen, sichern wollten für den Fall, dass sie nicht mehr da sind. Mhm. Was übrigens ja auch sinnvoll, glaube ich, ist. Ne?
Und das ist also ich kenne das von vielen Testamentserrichtungen, dass das ein ganz wesentliches Bedürfnis des Testators, der Testatorin ist, zu überlegen, wie kann ich testamentarisch Vorsorge treffen für mein Haustier, das ich vielleicht einmal hinterlasse.
Redest du drüber?
Selbstverständlich.
Du fragst routinemäßig nicht nur Lebensversicherung, Wertpapierdepot, sondern haben sie auch ein Tier?
Naja, muss ich zugeben, das frage ich nicht routinemäßig, sondern das kommt in aller Regel vom Testator selbst. Ja, aber du hast recht, wahrscheinlich sollte man das fragen. Achtung, haben Sie ein Haustier? Wollen Sie da auch eine besondere Regelung
treffen? Ich frage nicht zufällig, weil ich mir das jetzt überlegt hatte vor der Folge und vor Augen geführt habe, dass ich das eigentlich nie frage.
Nein, ich auch nicht.
Was merkwürdig ist, ne? Weil das ist doch wahrscheinlich bei wahnsinnig vielen Menschen ein zentraler Aspekt ihrer, nicht Vermögensdispositionen, aber ihres emotionalen Wirkungsfeldes. Und möglicherweise sollte das überhaupt eine Routinefrage sein. Das,
hast du eigentlich recht, ja. Und da kommen wir vielleicht nur zu dem Punkt, den du hier schon angesprochen hast. Tiere können nicht Träger von Rechten und Pflichten sein. Sie können daher auch nicht Eigentümer einer Sache sein. Sie können daher auch nicht erben. Sie sind nicht fähig zu erben. Sie sind auch nicht fähig, ein Vermächtnis zu empfangen. Und daher, das ist mir auch schon untergekommen, vielleicht ist dir das auch schon untergekommen, ein privat errichtetes Testament, wo es geheißen hat, ich vermache meinem Tier, meinem Hund, meiner Katze, weiß ich nicht, 5.000 Euro oder ein Sparbuch oder ähnliches. Das ist eine Verfügung, die so nicht umsetzbar ist, weil das Tier nicht fähig ist, diesen Vermächtnisanspruch zu erwerben. Also es kann nicht Vermächtnisnehmer sein, es kann nicht Erbe sein, jedenfalls nicht nach österreichischem Recht. Das ist ja angeblich in den USA anders zum Beispiel. Ja, da können auch Tiere letztwillig begünstigt werden, habe ich jetzt gelesen. Hast du das gewusst? Wie das dann genau vonstatten geht, weiß ich nicht. Aber ich habe das in einem Beitrag gelesen, ich habe das jetzt nicht überprüft. Ja.
Ist möglich. Wahrscheinlich über Trusts oder so.
Also, muss dann eigentlich so sein. Aber also ich habe das
auch solche Vehikel dann geben.
Interessant ist aber, dass wenn solche Verfügungen vorkommen, ich vermache meinem Tier 5.000 Euro oder ich setze mein Tier zum Miterben ein, ja, was macht man damit? Und da gibt es zum Beispiel im, wenn wir kurz in andere Rechtsordnungen blicken, im Schweizer Zivilgesetzbuch eine Zweifelsregel, dass in solchen Fällen diese letztwillige Begünstigung umzudeuten ist in eine Auflage. Finde ich eigentlich ganz interessant, weil das schon irgendwie aufgreift, eben den Gedanken, den hier offenbar der Schweizer Gesetzgeber hat, das könnte in der Bevölkerung vielleicht sich nicht bis zum Letzten hindurchgesprochen haben, dass Tiere nicht erbrechtsfähig sind. Solche Testamente, solche Begünstigungen könnten vorkommen. Schaffen wir dafür eine Regel, wie wir mit solchen Verfügungen umgehen? Sowas gibt es im österreichischen Erbrecht nicht.
Gibt es nicht und eigentlich genau genommen haben wir es ja dann auch schwer. Das heißt, die Anordnung, mein Kater Foxy ist mein Alleinerbe oder mein geliebter Kakadu, Takikiko, kriegt 100.000 Euro als Vermächtnis. Das sind Anordnungen, die streng genommen oder so würden wir es qualifizieren, rechtlich unmöglich sind.
Was macht man damit?
Und was macht man dann? Und damit, du hast eine Anordnung, die ist rechtlich unmöglich. Wir reden natürlich immer bitte von Testamenten, die leider ohne rechtliche Beratung stattgefunden haben, die aber vorkommen. Und da ist ja unser Testamentsrecht doch bei allen Formalerfordernissen wie Andeutungserfordernis sehr liberal im Sinne von, wir versuchen diese Anordnung im Sinne des festgestellten wahren Willens irgendwie zu retten und setzen an die Stelle der unmöglichen Anordnung eine ihr nahekommende, noch mögliche Anordnung. Wir deuten um.
Aber
ganz unverkrampft, ne? Funktioniert ja, das nein, nicht.
Ne? Also noch leichter wohl bei einem Vermächtnis, wenn du sagst, es gibt einen Alleinerben und der Kakatu bekommt 5.000 Euro, da ist die Umdeutung in eine Auflage, dass der Erbe verpflichtet ist, insgesamt 5.000 Euro zugunsten der Betreuung, der Pflege, was auch immer, dieses Kakatu zu verwenden. Das wäre noch eher irgendwie denkbar. Aber was machst du mit einem Testament, in dem es heißt, Kakatu XY ist mein Alleinerbe? Das entzieht sich doch jeder Möglichkeit einer Umdeutung.
Ja, absolut.
Was macht man damit?
Was macht man dann damit? Das ist eine schwierige Frage. Bin mir auch nicht sicher, ob man da immer so ohne weiteres, jetzt auch mit Blick auf die Andeutungstheorie, zu Ergebnissen kommt, die auch für den Fall des Streites, wir reden ja jetzt nicht über eine Lösung am Verhandlungstisch, dann überzeugen. Nicht? Es gibt ganz wenig Judikatur oder kaum eine zu diesen. Also ich kenne keine Entscheidung, die sich mit diesem Aspekt auseinandergesetzt hat.
Aber vor allem ist auch die Frage
der Unwirksamkeit und Umdeutung in eine andere Anordnung bei Haustierbegünstigung.
Also ich kenne keine. Aber du hast gesagt, Streit, die Frage ist, wer streitet, nicht? Weil du hast ja so, Alleinerbe ist XY, Kakatu bekommt 5.000 Euro. Jetzt streitet Kakatu mit Alleinerbe.
Was würde das eigentlich funktionieren? Nicht streiten. Das heißt, was würde dann passieren?
Was passiert
nicht?
Dann also,
da kommen dann die, dann würden dann, was passiert dann?
Ja.
Was passiert dann? Da kommen dann, da gibt es ein älteres Testament in meiner Schauergeschichte, in der ist eingesetzt die Universität Wien. Und dann gibt es die Verwandten, die gesetzlichen Erben. Und dann sagt die Universität Wien. Ja. Das Testament ist vollkommen unwirksam und daher ist unser altes Testament nicht widerrufen. Mhm. Jetzt schaust, was mir einfällt. Es ist nicht widerrufen, wir sind der Alleinerbe. Ja. Und die gesetzlichen Erben sagen nein, das ist umzudeuten in nach wie vor einen Widerruf des älteren Testaments, Verweis auf die gesetzliche Erbfolge in Verbindung mit einer Auflage. Wir sorgen natürlich für den Kakadu und steigen nicht versehentlich auf ihn drauf. Für alle Zeit. Übrigens, Kakadus, glaube ich, kann sehr alt werden.
Aber es ist insofern heikel für den Alleinerben, dem vielleicht vom Gerichtskommissar erzählt wird, na, das Vermächtnis zugunsten des Kakadu, das ist rechtlich unmöglich, ist erledigt, der kümmert sich dann nicht um den Kakadu und vielleicht, und jetzt komme ich eben zu den früher Begünstigten oder den gesetzlichen Erben, sagen die dann, du hast eine Auflage verletzt, denn es ist umzudeuten in eine verbindliche Auflage und wirst damit deines Erbrechts verlustig. Also in so einem Fall müsste man als Erbe schon aufpassen.
Ich glaube, wir sollten da jetzt auch fortsetzen und weiterreden dahingehend, wie man es richtig macht. Eben, das würde mich dann interessieren. Ich wollte das anbringen, weil ich es mir auch angeschaut habe. Ich habe mich nämlich erinnert, tatsächlich erinnert, man wird es mir glauben, irgendwo habe ich das im Erbrecht gesehen gehabt, und zwar beim Armin Ehrenzweig, der sicher noch öfter bei mir vorkommen wird, die Erwähnung von Schopenhauers Pudel im Erbrecht von Ehrenzweig. Und zwar als Beispiel für eine Auflage.
Bitte.
Und ich habe für dich... Das ist das Original, also die Kopie des Originals vom Schopenhauer, seinem Testament.
Nein.
Das wird natürlich ausgehoben.
Schopenhauers Testament.
Lies vor.
Na komm.
Aber ich, nein, es ist kaum leserlich. Ich habe hier ein Transkript. Und da habe ich vom Schopenhauer, also ein berühmtes Beispiel, der hat angeordnet, unter Punkt 8 musst du gehen.
Ja.
Finde ich gut.
Lies mal,
wenn wir uns einmal vor Augen halten, wie das der Schopenhauer gemacht hat, das wird dir nämlich gefallen.
Ich bin so
also den Hund,
ja.
Er nennt interessanterweise den Pudel nicht beim Namen,
ja.
Den Hund, welchen ich bei meinem Ableben besitzen werde.
Abstrakt.
Gescheit.
Ja,
ja, er weiß, er wird immer wieder einen Pudel haben und er macht das jetzt gleich auf Vorrat. Den Hund, welchen ich bei meinem Ableben besitzen werde, kann die besagte Magd Schnepp zu sich nehmen.
Ja.
Das ist die Magd Schnepp. Das ist die, sag ich mal dazu, die Margarete Schnepp. Das ist seine Magd, die in seinen Diensten steht in Heidelberg. Also, den kann die besagte Magd Schnepp zu sich nehmen, wenn sie will und verspricht, ihn selbst bei sich zu behalten und nicht in Pension zu geben. Will sie dies nicht, so wird Dr. Emden, der gefällt mir auch, Dr. Emden mir die letzte Freundschaft erzeigen, ihn bei sich zu behalten bis an sein natürliches Ende, wie er mir dies versprochen hat, der Dr. Emden. Wer von diesen beiden Personen den Hund nimmt, erhält aus meinem Nachlass sogleich 200 Gulden. Sage 200 rheinische Gulden. Als Alimentationsentschädigung ein für alle Mal. Und der Dr. Emden übrigens, der steht unter fünftens, den Dr. Juris Martin Emder, nicht Emden, Emder. Hier selbst ernenne ich hiermit zu meinem Exekutor Testamenti.
Ich sehe es, ja.
Was sagst du jetzt?
Ist das toll?
Herrlich.
Ist das toll? Das ist aber eine schöne Anordnung. Ja. Was sagt der Ehrenzweig dazu?
Und der hat das als Beispiel
für eine
eigentlich recht
gelungene,
recht oberflächlich, für eine Auflage, aber an sich ist das... kann man jetzt drüber streiten, was das da genau ist, aber es ist eine klare Anordnung irgendwie.
Ja.
Es ist eine klare
sehr
Anordnung.
Schön.
Schopenhauer, dann ist mir noch eingefallen, der aus der neueren Zeit, der Münchner Modeschöpfer.
Mhm. Wer?
Mit der Daisy. Der Name ist mir jetzt in der Nervosität entfallen. Es gab in München einen ganz bekannten Modeschöpfer. Ich bin mit Mode nicht so wirklich super, wie du meinst. Im Gegensatz zu dir, du schaust so abenteuerlich gut heute aus. Jedenfalls, dieser Münchner Modeschöpfer, ein Promi-Modeschöpfer, der hatte immer so einen kleinen Hund, die Daisy, und die war auch Gegenstand seines Testaments, hat es geheißen. Und natürlich beim Lagerfeld, das weiß ich. Karl Lagerfeld, die Katze.
Aber da hast du nicht die Testamente.
Leider nicht, ich habe nur den Schopenhauer, der ist frei verfügbar.
Gut.
den vom Münchner, vom Bayern, das habe ich leider nicht. Da gibt es nur irgendwelche Internetberichte, die auch in diese Richtung gehen. Versorgung.
Aber mir, wenn ich sagen darf, also erstens einmal sprachlich natürlich ein Vergnügen, diese Anordnung. Ja, aber was mir so gefällt an dieser Anordnung, die ich jetzt erstmal sehe und ich danke dir wirklich dafür, dass sie eben abstrakt gehalten ist. Und das könnte man ja fast in jedes Testament, also nicht mit Magd und Dr. Ja. Emder, aber aufnehmen, was ich immer für ein Tier am Ende hinterlasse, wenn ich sterbe, zu dem verfüge ich wie folgt. Also dass man das wirklich abstrakt macht, ja. Gefällt mir sehr gut.
Schopenhauer ist großartig. Ja. Kennst du übrigens das Büchlein, die Kunst recht zu behalten?
Nein.
Das kennst du auch nicht?
Nein.
Das finde ich ganz klasse. Das ist so ein dünnes Büchlein, gibt es ganz billig, kannst du kaufen. Und das ist irgendwie so eine Anleitung von ihm, also keine philosophische Schrift, sondern eigentlich so eine Schrift, eine Anleitung für das Disputieren, für die Diskussion, rhetorische Tricks und Kniffe, die nur einen Zweck haben, losgelöst vom Inhalt und von der Richtigkeit des Arguments. Das Ziel ist, wie gewinne ich die Diskussion? Mhm. Wie mache ich den Gegner
fertig? Nicht inhaltlich, sondern rhetorisch.
Ja, wie mache ich ihn fertig? Ja. Und das sind, glaube ich, so um die 30 Kunstgriffe. Und das
hast du gelesen?
Sicher.
Studiert?
Da habe ich damals studiert als Assistent. Ich habe das nämlich, liebe Grüße an ihn, der ist schon verstorben, der Georg Wilhelm, der dir was sagt, war das ist nicht dein Professor, der war dein Lehrer. Ja. Und du kennst das Buch, das habe ich von Wilhelm.
Bin ich schockiert.
Der Georg Wilhelm hat mir das empfohlen und den letzten Kunstgriff, da ist er vor mir gestanden und hat auf mich eingebrüllt. Der letzte Kunstgriff von Schopenhauer, wenn Sie erkennen, dass Ihr Gegner, so wie du jetzt bei mir, Ihnen intellektuell überlegen ist, klüger ist, fescher ist, was auch immer, dann beleidigen Sie ihn und brechen Sie das Gespräch ab.
Und man muss dazu sagen, genauso hat der Georg Wilhelm
gesprochen. Überhaupt nicht ganz anders.
Nein, also es war sehr gut gemacht. Du, Christian, ich habe ein Problem, mir ist so heiß, darf ich mein Sakko ausziehen?
Ja, schuld. Ja, bitte.
Es ist unglaublich.
Diese ganz leise.
Es ist wirklich ein Wahnsinn. Hast du keine Klimaanlage?
Ich weiß nicht. Haben wir eine Klimaanlage? Ist die aufgedreht? Die ist
schon eingeschaltet.
Wo ist der Herr Kohler? Der ist im Freibad. Du zieh dich aus und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, nämlich wie machst du das eben mit Pudel?
Wie mache ich das
mit Pudel? Wir sind eine Service-Sendung.
Ja, im Prinzip geht es nur mit Auflage. Also es kommt darauf an, es gibt ja viele Fälle, wo man dann sagt, wir machen das nicht mit Auflage, sondern man schreibt jemanden rein, der sich bitte...
Bitte sag mir nicht, dass man es mit Auflage macht.
Wie?
Du kannst doch nicht sagen, wir machen es mit Auflage, dann wird mir gleich schlecht.
Ja, Moment, langsam.
Mit Auflage, bitte, wir machen es nicht so, wie es alle anderen machen, mit Auflage.
Sondern. Ja, bitte, dann sag mir gleich, warum.
Ja, weil die Auflage im ABGB, wie wir, glaube ich, hier schon besprochen haben, wahnsinnig mittelmäßig geregelt ist, nämlich in Gestalt einer...
Ja, ich bitte, das war jetzt nur der Begriff, also entschuldige,
wir müssen
es
natürlich
genau regeln. Du, ich muss mir jetzt auch noch die Ärmel aufkrempeln, es wird immer heißer.
Ja, wenn du noch weiter so redest, wäre ich ganz... Also Auflage, einfach nur hineinzuschreiben mit der Auflage
natürlich
ist
nicht.
Es nicht.
Ja, eben, aber das haben wir doch in einer Folge ausführlich besprochen.
Das heißt,
ich wollte davor sagen, was ich schon immer abklopfe, ist die Frage, ob es wirklich sein soll, dass wir hier irgendwie Pflichten schaffen, Verbindlichkeiten schaffen oder ob es nicht ausreicht, dass hier im Testament ein Wunsch geäußert wird und ob der Testator nicht glaubt, dass das ausreichend ist und dass vielleicht eine etwas weichere Regelung im Testament genügt, ihm die nötige Sicherheit zu geben, dass sich jemand um das Tier kümmert. Ja, ich glaube, das muss man schon mal machen, weil was ich manchmal sehe bei Kollegen ist, dass man dann eben sehr schnell mit so einer starken Anordnung kommt und das führt ja dann oft in Wahrheit zu Problemen. Und wenn man das gut bespricht, in vielen Fällen ist der Testator einverstanden, dass man einen Wunsch äußert und im besten Vertrauen reicht das dann dem Testator. Das ist in aller Regel auch die Lösung, die dann bei mir gemacht wird.
Tatsächlich.
Ja. Na, du machst harte Auflagen.
Nein, aber ich überlege mir gerade, wie soll ich sagen, am schönsten ist es natürlich, wenn wir nicht benötigt werden. Nicht? Also wenn die Leute sich verstehen, wenn Gefühle im Spiel sind und wenn der eine eben seine Existenz verliert, dass dann schon der andere liebevolle Hundepfleger da ist oder Katzenliebhaber. Das ist natürlich das Fabelhafteste, wunderbar, schön. Aber irgendwie, ja, dann genügt der Hinweis an den Verstorbenen, also an den Testator, suchen Sie sich jemanden, den Sie vertrauen und dem Sie dieses Tier überantworten wollen.
Ja, oder man nennt diese Person.
Was wahrscheinlich weil übrigens man schon, der beste Rat ist. Ja,
also ja, oder man nennt die Person, weil man weiß, und das weiß vielleicht der Erbe nicht, dass die sich am besten kümmern wird können und mit der hat man auch schon gesprochen und so weiter. Ne?
Ja, also ich würde es, also ich weiß nicht, gefühlsmäßig glaube ich, ist das, ich bleibe da jetzt ganz kurz, weil es nichts Juristisches ist. Ja. Ich glaube, das Allerwichtigste, so banal es klingt, ist, du brauchst eine geeignete Person, die es auch wirklich macht. Ja. Die es wirklich machen will, ja. Der du vertraust. Weil die anderen, egal was du anordnest an Entlohnung, gut, Entlohnung ist vielleicht nicht schlecht, ja, aber egal, sagen wir mal so, wenn du eine Auflage machtest, die ja nach dem Gesetz, wir haben es besprochen, schauen Sie bitte in den Paragraph 709 ABGB, theoretisch bedeuten würde, mein Erbe ist verpflichtet, sich um meinen Hund zu kümmern, das ist eine strenge Auflage, dann würde das bedeuten, deklinieren wir es langsam runter, wenn es tatsächlich eine strenge Auflage im Sinne des ABGB ist, dass der Erbe das Erbe verlöre, wenn er schuldhaft die mögliche Auflage verletzt.
Ja.
Aber das bedeutet, wenn das Tier einen Unfall erleidet oder eine Magenkolik oder sich verschluckt beim Fischessen, leider bedauerlicherweise, oder einfach verschwunden ist, dann hast du ja nichts von deinem Gefühl, dass du vielleicht dann auch noch einmal
ja, das Problem, hättest,
das Verstorbenen, nämlich, dass es deinem Kind, das heißt, du brauchst eine geeignete Person.
Du brauchst die geeignete Person, und wenn du das jetzt mit der Auflage übrigens so beschreibst, ist natürlich schon immer das Problem, wie definiere ich die Auflage? Du hast jetzt gesagt, kümmern. Was ist bitte kümmern? Ja.
Ja.
Was soll denn da sein? Reicht das zweimal am Tag füttern? Wahrscheinlich nicht. Es soll mehr sein und so weiter. Und wenn man sich das jetzt überlegt, nicht auf einer juristischen Ebene, und so muss man ja auch mit den Menschen sprechen, wenn wir über Testamente reden, sie können, das betrifft sowohl das Kümmern im Verhältnis zu Menschen als auch im Verhältnis zu Tieren, niemanden sinnvoll verpflichten, sich wirklich emotional um ein Lebewesen zu kümmern. Sondern entweder der macht das, weil er es eh will, oder er macht es nicht. Also das heißt, zu sagen, die 50.000 Euro Vermächtnis bekommst du, dafür musst du dich um das Tier kümmern, und wenn du es nicht tust, dann verlierst du die 50.000. Also der Gedanke, dass sich jemand dann nur kümmert, damit er die 50.000 behält, ist ja auch kein schöner Gedanke. Das heißt, es geht immer um die Frage, ist das eine Person, die an sich bereit und willens ist, diesen Hund liebevoll aufzunehmen, ja oder nein? Das ist der einzig springende Punkt.
Ich kenne die überhaupt nicht so.
Das ist so emotional.
Ja, du bist ja dich softig emotionalisiert. Ja, also gut, ich sehe es nicht ganz so wie du. Ich gebe dir zunächst einmal recht. Um dir nochmals recht
zu geben. Es geht um die Person.
Die Person und Emotionalität, und es ist eh super toll.
Gut, aber du hast recht. Fort, und wenn es die richtige Person ist, dann brauche ich auch die Auflage nicht.
Wenn es die richtige Person ist, dann braucht man uns nicht. Ich gehe jetzt aber einen Schritt weiter, und da widerspreche ich dir. Ich glaube schon, dass der ökonomische Aspekt, der in unserem Leben bei den meisten Menschen sowieso nicht wegzudenken ist, ist nur mal da, was soll's, dass der ökonomische Aspekt relevant sein kann.
Das stimmt.
Das heißt, ich empfehle Ihnen, wenn Ihnen dieses Lebewesen so wahnsinnig bedeutsam erscheint und wertvoll ist, und Sie, Achtung, das ist natürlich jetzt ein Luxusthema, über die entsprechenden finanziellen Ressourcen verfügen, Klammer, ist eh wurscht. Ja, also hat so ein großes Vermögen, dass sie diesen Kater locker ein Luxusleben bescheren würde, können würde, dann würde ich nicht dabei sparen bei der Anordnung, sondern würde die Anordnung, an der wir vielleicht noch ein bisschen kiefeln könnten, verbinden durchaus.
Mit einem Vermächtnis.
Ich nenne es jetzt einmal noch nicht qualifizierend, mit einem Incentive, der aber glaube ich, sinnvollerweise so konstruiert sein sollte, dass er oder sie, je mehr Cash kriegt, je länger der Burli gut lebt.
Na, boom.
Na, die Auflage, du kriegst jetzt 100.000, ja, oder wie es der Schopi gemacht hat, der Arturo.
Und dann ist der Hund 3 Wochen
dort. Und dann drei Wochen später dann Verkehrsunfall. Das ist doof. Wenn du natürlich, jetzt bin ich vielleicht zu zynisch, aber der wird ewig leben, der lebt wahnsinnig lang, der Kakadu, ja? Also wenn der liebevolle Pfleger oder die Schildkröte, der pflegt den lifelong, wenn der pro Monat keine Ahnungen hat.
Schildkröte ist auch nicht so mühsam in der Pflege, muss man sagen, ja.
Ich liebe Schildkröte.
Ich
möchte jetzt keine Tierdiskussion mit dir hier beginnen. Ja? Schildkröten sind mein Wappentier.
Hast du eine Schildkröte?
Du solltest mich fragen, ob ich ein Wappen habe.
Hast du ein Wappen?
Weder eine Schildkröte noch ein Wappen, aber daran, auch daran kann man arbeiten. Gut, also wie machen wir es also?
Naja, schau, ich meine, worin ich dir
zustimme. Also wir suchen eine ideelle Person, eine ideale Person.
Die müssen wir mal finden. Sonst funktioniert das Ganze ja
nicht. Plus Ersatz, bitte.
Ja, allenfalls auch Ersatz. Genau, wie Schopenhauer.
Ja.
Dr. Emder.
Genau.
Ja.
Dr. Emder. Warum lockst du mich so an?
Entschuldige. Ja. Genau. Gut. Nein, wir haben die ideale Person gefunden. Dann stimme ich dir zu, dass es wahrscheinlich gut ist, da einen Anreiz für diese Verantwortungsübernahme zu schaffen, indem sozusagen in Dankbarkeit für die Bereitschaft, die Tierpflege zu übernehmen, es ein Vermächtnis über was auch immer gibt. Ja. Die Frage ist nur dann wieder, verbinde ich das mit einer Auflage? Wir kommen wieder zu dem Thema zurück oder nicht? Und das halte ich eben für schwierig. Erstens, weil die Frage dann ist, wie wird die Auflage überprüft, wie definiere ich die Auflage, wie wirst du das definieren? Was ist Tierpflege? Was ist Kümmern ums Tier?
Ich bin zwar ein Auflagenfanatiker, aber kein Auflagenfreund, eben wie man vielleicht hier schon bemerkt hat.
Nein, ich bin auch kein Auflagenfreund.
Aber ich stelle mir gerade vor, ich würde den Vermögensvorteil an die Person tatsächlich koppeln, ihn koppeln, an die Existenz, wenn ich jetzt sage, guten Wohlfühlexistenz, wirst du natürlich sagen, na und wie definiert man das? Ja, irgendwie wird man es umschreiben müssen, aber jedenfalls an die, zumindest eben an die Lebenszeit des Tiers, um damit zu verbinden, die Hoffnung, dass auch deshalb die Lebenszeit meines geliebten Tieres möglichst lange wird.
Das heißt,
wobei es natürlich dann in der Endphase des Lebens des Tieres dann vielleicht sogar dann wieder schwierig ist, ja, weil das dann am Leben erhalten wird, was vielleicht
ein Tier. Das heißt, du würdest zum Beispiel ein Ratenvermächtnis vorsehen, sodass der Erbe jährlich einen Bericht zum Beispiel bekommt, wie geht es dem Hund, ist der eh noch bei dir, und dann zahlt er wieder 5.000 Euro.
Theoretisch ein Vermächtnis unter einer auflösenden Bedingung. Mhm. Oder ein auflösend befristetes Vermächtnis. Mhm. Ja, dass in Raten oder in wiederholten Zahlungen, jährlich oder halbjährlich, geleistet wird. Ich meine, wenn man das jetzt wirklich noch nicht überlegt, aber natürlich kann man sich da jetzt noch hineinsteigern und differenzieren. Und sollte man auch zwischen den Aufwendungen, die dieses Tier verursacht, ich nenne es jetzt Auslagen, und dann eine Art Lohn, ja.
Ganz schwierig. Also es ist ja lustig, darüber zu reden, weil wir da jetzt überhaupt nicht wirklich juristisch diskutieren. Nein. Und es ist auch so wichtig, über diese Dinge zu sprechen. Ja. Jetzt stell dir vor, ich meine, du kannst es jetzt auch umdrehen und sagen, wenn es da diesen jährlichen Lohn gibt, sagst du, schaffst du einen Anreiz, dass der sich möglichst gut und lange um das Tier kümmert. Aber das kannst du auch negativ beschreiben und sagen, der wird das Tier bei sich behalten, vielleicht unter schlechten Bedingungen, nur damit er jährlich noch abcasht. Besser ist es, wenn er es nicht schafft, dass er es nach 5 Wochen hergibt. Und die Frage ist, bevor es unter schlechten Bedingungen bei ihm bleibt, weil das kannst du ja nie überprüfen, der Erbe kann ja nicht wöchentlich vorbeischauen und schauen, ob das Tier eh liebevoll gepflegt wird. Das lässt sich ja nicht überprüfen. Das ist das Einzige, was du überprüft ist, nach einem Jahr ist der Hund noch bei dir. Aber wie es ihm ergangen ist, wissen wir nicht. Und ich würde da eher die Gefahr sehen, dass der das Tier bei sich behält, nur damit er seinen jährlichen Lohn bekommt. Ich hätte eher den Zugang, ein eher kleines Vermächtnis, danke, dass du das übernimmst, kriegst du 5.000 Euro und dann soll das funktionieren und du schaffst doch nicht so eine langjährige Rechtsbeziehung zwischen dem Erben und dem Auflageverpflichteten. Da sind wir unterschiedlich.
Da bin ich völlig anders.
Also,
ich würde das eben wie folgt jetzt gestalten. Je mehr du ausführst, desto mehr sehe ich es anders.
Das ist
gut. Ja, erstens einmal, ich brauche natürlich irgendeinen, den ich dafür geeignet halte.
Da sind wir uns einig.
Gut, also einen, der kein Tierquäler ist.
Ist eh schon vorbei. Na, mehr als das.
Ja, sondern einen Tierliebhaber. Ich habe den geprüft, mit dem geredet. Dann und so weiter. Gut. Nächster Aspekt. Ich würde es in der Tat mit einer ökonomischen Gratifikation versehen, jawohl, die auch den Hintergedanken hat, wenn der ordentliches Cash kriegt, damit er mit seinen Kindern einmal einen anständigen Urlaub machen kann und sich vielleicht auch ein Haustier für sich selber kaufen kann. Ich weiß schon, wir sind in der Luxussektion, aber an die denke ich. Dann soll der auch einen Cash kriegen. Gut. Den Cash knüpfe ich, jawohl, ich mache das jetzt. Ich knüpfe den an diverse Kriterien, die überprüfbar sind.
Und zwar?
Ja, ich komme gleich dazu. Und das wollte ich anbringen, dann bist du wieder dran. Und dann braucht es hier in dieser Konstellation tatsächlich eines Dr. Ender.
Einen, Exekutor Testamenti.
Eines Exekutor Testamenti, ja. Jawohl. Dann gibt es volles einen Überprüfer, Programm. Den Herrn Notar Magister Andreas Tschugel oder den Professor dabei. Christian
Rabel. Ich bin dann
gegen ein Honorar, auch ja. Alles kostet in diesem Leben Geld. Aber dann wird es dem Kater gut gehen.
Ja. Also, liebe Zuhörer und Zuschauer, Sie können sich überlegen, zu wem Sie zur Testamentsrichtung kommen.
Bei dir ist es sehr günstig.
Also, ich biete an Schopenhauer-Style. Ich finde das nicht so schlecht.
Moment, der Schopenhauer ist ja so ähnlich wie ich.
Naja.
Außer, dass er halt diese Pauschale, aber den Ämter. Den Ämter hast du nicht erwähnt.
Nein, Ersatzperson.
Da waren wir nein, er ist auch der Exekutor. Achso, er ist nur Ersatzperson. Ja, den hat er gar nicht. Ja, er ist abstrakter Exekutor. Das heißt, er muss das schon überwachen.
Ja, aber sich selbst.
Also ich selbst kann dann nicht überwachen, stimmt.
Ja. Ja gut, aber gut. Man sieht schon, es ist
es ist interessant, schwierig. Dass wir zwei, finde ich interessant, nicht? Dass wir zwei zu einem eigentlich Thema, das ein gängiges sein sollte, vollkommen verschiedener Meinung
sind. Man kann da unterschiedliche, es ist schwierig, dass, aber ich glaube, in den meisten Fällen sollte man das nicht mit Regelungen überfrachten, dieses Thema. Ja, ich glaube schon.
Du.
Also wenn ich aber Moment, du bist mir aber schuldig geblieben. Du hast gesagt, dieses Ratenvermächtnis einmal im Jahr und du machst einige Konditionen, die dann überprüfbar sind. Welche sind das?
Also das Erste ist, lebt das Tier noch?
Das ist in aller Regel bis auf Schildkröten wahrscheinlich recht einfach.
Dann würde ich vorsehen, dass der unter der Aufsicht des Testamentsvollstreckers eine veterinärmedizinische Untersuchung.
Ja, da gehst du dann mit.
Warum sagst du das so abschätzig?
Natürlich gehe ich mit.
Als Rechtsanwalt ist das mein Job.
Ja.
Das ist ein Dienstleistungsbüro.
Überlegen Sie sich die Kosten. Ja, weiter.
Die Kosten werden vorher.
Und was wird da untersucht?
Dort wird der Zustand des Tieres untersucht.
So, jetzt geht es ihm schlecht. Was machen wir dann?
Ja, Reduktion.
Ja, will er kann er nichts dafür.
Der Arzt unter der Aufsicht des Testamentsvollstreckers macht ein Gutachten, in welchem der Zustand des Tieres und seine Haltung begutachtet wird.
Ja, aber
wo ist das Problem, Andreas? Warum weigerst du dich so? Stell dir einfach vor, du hast einen Klienten, dem das wichtig ist. Ich hatte mal eine Klientin, alles Liebe nach, ich sage nicht wo, eine reizende Person, ich glaube, sie lebt eh noch, großartige Frau, und die hat mich zu sich nach Hause eingeladen und dort habe ich so ein ähnliches Testament gemacht. Ein riesengroßes Haus, wunderschön gelegen, egal wo. Und dann öffnet sie diese Tür und der Raum war, nachdrücklich, glaube ich, eingerichtet, sicher 100 Quadratmeter, ein Riesenraum. Und in diesem Raum war eine Voliere. Und es waren lauter exotische Vögel. Und dort, daher kommt toll, der Kakadu.
Toll.
Und daher merkst du, woher ich komme.
Hat dich geprägt, dieses
ich
Testament.
Ich habe Menschen kennengelernt, deswegen bin ich auch so dankbar für diesen Teil meines Berufs. Mir war das auch fremd, aber für die, für diese Person sind diese Tiere...
Könnte diese Dame nicht der Regelfall gewesen sein?
Worüber reden wir jetzt? Über den Regelfall oder reden
schon
wir
auch,
jetzt
über Maske? Schon auch.
Also gut.
Nein, Maske...
Ich gebe mich geschlagen. Ich würde jedenfalls nicht nur reinschreiben unter der Auflage, oder?
Da sind wir uns sowieso einig. Aber ich glaube, was gut war in diesem Dialog jetzt, ist zu sehen, da gibt es eine Bandbreite, in der man gut überlegen muss zwischen einer gewissen Regelungsdichte, die aber dann auch wieder vielleicht zu Problemen führt, und doch vielleicht die Überlegung, mehr Vertrauen mitzugeben, weniger Regelungsdichte. Das muss man sich wohl überlegen.
Was ich ausheben habe lassen, vielen Dank an meine großartigen Assistentinnen und Assistenten auf der Universität, die mir das, denen habe ich nämlich erzählt, dass wir das heute machen, und die haben mir ausgehoben und mir das gegeben. Es gibt, ich weiß nicht, ob man diese Organisation dann nennen darf, Tierschutzverein, ist das was?
Ja.
So gemeinnützige Organisation.
Ja, da kann man schon drüber reden,
glaube ich. Ja, also der Tierschutzverein, ja, das kennst du nicht.
Das, ja, das kenne ich. Das,
da war ich heute der Wiener Homepage. Tierschutzverein bietet ein Sorglos-Paket an.
Ja, ja, ja.
Also da gibt es schon Dienstleister, den Tierschutzverein, der bietet an, dass du in einer Geschäftsbeziehung mit ihnen trittst, und sie kümmern sich dann nach dem Tod ums Tier. Ich hoffe, das wird alles formgerecht
vereinbart. Wir haben ja vorhin gesagt, das Wichtigste ist, die ideale Person zu haben. Ja. Aber wenn du sie nicht hast, ist es sicher sinnvoll, sich zu überlegen, ob es auch Organisationen gibt. Wir betonen, es gibt nicht nur diese, es gibt sicher auch andere, die man vielleicht kontaktieren kann und diese Situation besprechen kann.
Mir ist eben nur aufgefallen, dass möglicherweise andere in dem Bereich mehr Know-how haben als wir zwei. Kann das sein?
Das kann sein. Wieso?
An der Stelle bitten wir, glaube ich, wie es angezeigt, schreiben Sie uns, kontaktieren Sie uns, wir lernen so gern
bitte,
dazu.
Bitte.
Kontakt@mounterbricht.com. Mhm. Es bleibt dabei, verbessern lässt sich hier vieles. Mhm. Ein Pioniergebiet irgendwie, trotzdem Schopenhauer. Ja, denn wir müssen nur weg von diesen Testamenten, wo drinnen steht, als mein Alleinerbe unter der Auflage, dass er sich um die Tiere kümmert.
Ja, das ist natürlich.
Und überhaupt. Ich muss nur auf die Uhr schauen, weil du hast gesagt, ich soll nicht immer so lang schwätzen. Und wir haben 42 Minuten.
Du, ich würde sagen, das war jetzt einmal ein guter Abriss zur Testamentserrichtung.
Es sei denn, ja, weil du ich hast möchte weiterreden über Tiere.
Ja, ich auch, aber weißt du, was wir machen? Nächste Folge, Fortsetzung Tiere im Erbrecht.
Und ich werde dir jetzt ein Geheimnis verraten, mein Lieber, oder was wir machen werden. Wir machen jetzt Kurzpause.
Ja.
Und dann... Machen wir gleich die zweite.
Ich freue mich drauf.
Das merke ich mir nie bis zum nächsten
Mal. Müssen wir, machen
also wundern Sie sich, wir strahlen es aber dann
also
zwei Wochen später aus.
Sitzen.
Ich wechsle nichts.
Ja, du ziehst dir das Akko vielleicht aus.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Danke, lieber Andreas.
Danke, Christian.
Bis zum nächsten Mal.